Heute im OMR Silicon Valley Update Investor und Hedge Fund Manager bei Maverick Capital Sören Suthoff.
Und dann Wirecard ist das beste Beispiel jetzt gerade. Das war wahrscheinlich der größte Betrug der deutschen Geschichte. Nicht wahr? Das war das Aushängeschild von der deutschen Digitalisierung. Und das ist jetzt null wert, null Dollar wert. Und als Deutscher ist mir das alles extrem peinlich. Und da fragt man sich schon, also ich meine, im Mittelstand wird ja so solide gewirtschaftet und die Startup-Szene ist so interessant. Und was ist denn da eigentlich los?
Herzlich willkommen zum OMR Silicon Valley Update, der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet.
Kurz vorab. Krasse News von meinem Gast René Reinsberg aus Folge 10. René baut ja mit seinen mittlerweile über 140 Leuten C-Labs auf, der Firma hinter dem Stable-Token Celo. Und die Kollegen haben letzte Woche gerade mal wieder eine neue Finanzierungsrunde von über 20 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Unter anderem war natürlich auch wieder Andreessen Horowitz als Investor dabei. Und ja, hier sind mittlerweile schon 65 Millionen in diese Firma geflossen. Super spannend finde ich vor allem auch die neue App. Die haben jetzt gerade Valora gestartet. Damit kann man seine Celo-Assets ja mehr oder weniger kostenlos von einem Handy aufs nächste schicken. Und das Ganze weltweit. Also das funktioniert so ein bisschen wie Venmo für die, die es kennen, oder auch PayPal. Aber eben auf der Blockchain und grenzüberschreitend. Also ja, wirklich ein super spannendes Konzept und ja, mal sehen, wie sich die Firma weiterentwickelt. Für alle also, die Folge 10 noch nicht kennen, ich kann sie persönlich sehr empfehlen. Aber jetzt zum heutigen Gast. Yale Bachelor, Stanford MBA, ehemaliger Unternehmensberater und seit vielen Jahren bei einem der erfolgreichsten Investoren hier im Valley. Das ist Sören Suthoff und mit Sören spreche ich im Podcast einmal über die aktuelle verrückte Situation an den Finanzmärkten, also GameStop und Co. und lerne dabei echt wieder super viele spannende Insights aus Investoren- und Hedgefonds-Sicht vor allem. Und außerdem gehen wir einmal durch sein Leben und beleuchten auch seinen Blick auf die Unterschiede zwischen Deutschland und den USA. Also eine vollgepackte Stunde mit Top-Insights und Stories. So etwas gibt es wie immer alle zwei Wochen neu im OMR Silicon Valley Update. Mein Name ist Christian Bützer und ich bin einer der Co-Founder von OMR und euer Host. Aber genug der Vorworte, direkt ab ins Gespräch. Moin Sören.
Moin Christian.
Grüß dich. Ja, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Ich habe mich unfassbar auf diese Aufnahme gefreut, weil ich dachte, es gibt so viel zu besprechen, gerade was auf den Finanzmärkten los ist. Und das einfach mal aus der Perspektive von dir zu hören, der ja da wirklich tief drin steckt, dachte ich, das ist der perfekte Moment. Das heißt, wir fangen einfach direkt mal an, was ist da gerade los? Vielleicht kannst du mal nochmal von vorne anfangen, was gerade in den Märkten so passiert mit GameStop und Co.
Ja, also jetzt hat sich das schon fast wieder gelegt. Das war vor ein, zwei Wochen jetzt so richtig auf dem Höhepunkt. Ich werde jetzt viele sagen, worüber schon geschrieben wurde. Also ist ja viel in den Medien und man weiß mal, wenn Ted Cruz und AOC, also zwei eher populistische Politiker von ganz links und ganz rechts, genau dasselbe über Twitter schreiben, dann weiß man schon, dass in der Öffentlichkeit vermutlich das nicht alles nicht so gut verstanden wird. Das ist so immer so das Warnsignal. Aber was wir gesehen haben, war ja der rasante Kursanstieg von ein paar Aktien. Also wir reden hier von vielen 1000%. GameStop ist, glaube ich, von 19 Dollar pro Aktie Anfang Januar zu fast 350 gegangen. Das sind also fast 2000% Rendite innerhalb ein paar Wochen. Das ist nicht normal. Und das waren alles in der Regel Firmen mit, sagen wir mal, zweifelhaften Zukunftsaussichten. Also die Deutschen, die jetzt diesen Podcast hören, die werden das vielleicht nicht so gut verstehen, aber GameStop, deren Geschäftsmodell ist, dass die haben so richtige Geschäfte irgendwo in irgendwelchen Vororten von irgendwelchen amerikanischen Großstädten und verkaufen Computerspiele. Und jeder, der jetzt irgendwie ein Computerspiel spielt, weiß, dass man sich das mittlerweile per Internet auf den Rechnern lädt oder auf die PlayStation lädt. Und deswegen muss dieses Geschäft eigentlich gar nicht mehr existieren. Es gibt eigentlich keinen richtigen Grund dafür. Und weil eben diese Unternehmen alle eigentlich keine Zukunft haben oder haben sollten, waren viele Hedgefonds short. Sprich, haben also mittels Leerverkäufern gegen diese Aktien gewettet. Und was dann passiert ist, ist, dass dann, sagen wir mal, normale Leute wie du und ich, oder jedenfalls Leute, die jetzt nicht irgendwie in der Branche aktiv sind, die jetzt nicht professionelle Investoren sind, die haben dann mit ihrem eigenen Geld diese Aktien gekauft, um diese Hedgefonds zu zwingen, dann diese Wetten aufzugeben. Und was dann daraus resultiert, ist so ein Zyklus, wo diese Hedgefonds dann diese Leerverkäufe decken müssen. Und je mehr sie diese Leerverkäufe decken, desto höher steigt der Preis, desto mehr müssen sie decken, desto höher steigt dann, das wird dann in so eine Spirale. Und dann passiert eben so was Irrsinniges. Wir vergessen ja alle schnell die Geschichten von der Vergangenheit. Aber das ist ja alles nichts Neues. Das haben wir alle schon, das passiert dauernd. Und das ist ja ein deutscher Podcast, und darum erinnere ich alle gerne an 2008 als Volkswagen. Also der berühmteste Short Squeeze von unserer Neuzeit ist eigentlich der Volkswagen Short Squeeze. Und das war 2008, da wollte Porsche Volkswagen übernehmen, wenn ich mich nicht erinnere. Und aus verschiedenen Gründen waren wohl verschiedene Hedgefonds, haben wohl gegen Volkswagen gewettet und so weiter. Auf jeden Fall ging die Aktie irgendwie in 2 Tagen das 5-fache hoch, und Volkswagen war kurz ein paar Tage lang das wertvollste Unternehmen der Welt. Also Volkswagen, nicht Google, nicht irgendwie eine Großbank, nicht irgendwie ein chinesischer Ölkonzern oder sowas, sondern Volkswagen in Niedersachsen ansässig. Und das war verrückt. Also die Zahlen für den Short Squeeze in 2008 waren viel größer als diese GameStop-Geschichte und so weiter. Da ging es um Hunderte von Milliarden von Dollar. Und GameStop ging es um 20 Milliarden Dollar oder sowas. Und ich glaube also einfach, dass diese Geschichte hat die ganze Medienaufmerksamkeit auf sich gezogen, weil das eben maßgeblich von normalen Investoren angetrieben wurde und nicht von Profis. Und was die Gründe dafür sind, ich meine, da gibt es viele Theorien, haben die Leute sich einfach gelangweilt wegen Corona oder vielleicht, ich meine, es gibt weniger Live-Sport, also ein paar Fußballspiele sind ausgefallen und so weiter, ein paar Ligen haben zu dicht gemacht, und vielleicht wollen die Leute auf etwas wetten und können nicht mehr auf Sport wetten, also wetten sie eben auf Aktien, weil das eben das anderes Interessante ist, was auch mal hochgehen kann oder was irgendwas gewinnen kann, weiß nicht. Also in Amerika hatten natürlich viele Leute auch Hilfsgelder bekommen von der Regierung. Interessanterweise haben die meisten Amerikaner diese Hilfsgelder nicht ausgegeben, sondern haben sie benutzt, um entweder ihre Kreditkarten zurückzuzahlen oder eben um sie anzulegen. Und das ist eben schon dann relativ viel Geld. Das sind schon so mehrere hundert Milliarden Dollar, die dann zusammenkommen von den ganzen Amerikanern, die dann dieses Geld zur Verfügung stehen. Naja, für mich ist es auch einfach so ein Ding, wenn man jetzt irgendwie an 2008 zurückguckt. Ich meine, so verrückte Sachen passieren in verrückten Zeiten. Und das ist eine verrückte Zeit. 2008 war in der Mitte der Finanzkrise, war auch eine verrückte Zeit. Und da passieren einfach so Exzesse. Und ich bin mir sicher, wir werden noch weiteres davon sehen.
Ich frage mich halt nur gerade so aus der Medienperspektive, wird ja immer so vom kleinen Mann so ein bisschen berichtet, ne? Also jetzt vielleicht ein bisschen böse gesagt, aber dann ist eher so ein bisschen so, der Student irgendwo hat irgendwie aus 200 Euro jetzt 100.000 Euro gemacht. Ja. Da wird ja sehr so positiv darüber berichtet, und dann wird ja immer wieder so negativ über die Hedgefonds gesprochen in der allgemeinen Wahrnehmung. Aber wenn ich halt über die Märkte nachdenke, muss es ja ein nach oben Wetten und nach unten Wetten geben, weil sonst gibt es ja kaum Bewegung. Das heißt, genau. Also wie aus deiner Perspektive, und wir sprechen gleich nochmal genau darüber, was du eigentlich machst und was dein Background ist, aber bevor wir dazu kommen, will ich darüber nochmal sprechen, weil diese Wahrnehmung aus deiner Richtung, was da gerade passiert ist, ist ja wahrscheinlich eine ganz andere als das, was im Medienkonsens so besprochen wird, ne? Also war das jetzt wirklich so krass für euch, wie es berichtet wird, und alle haben Milliarden verloren, oder war das eigentlich dann auch eine Opportunity? Weil ich habe mir zum Beispiel gedacht, als dann GameStop halt auf dem Höchstpunkt war, jetzt müsste man es eigentlich wirklich mal shorten, weil es ist ja klar, dass das Ding irgendwann wieder zurückgeht. Habt ihr das dann auch als Opportunity eigentlich mitgesehen, oder wie ist das abgelaufen?
Ja, also ich selbst bin jetzt nicht jemand, der jetzt GameStop shortet. Und ich kann jetzt nicht für alle Leute reden, die irgendwie in den Finanzmärkten unterwegs sind. Ich bin das sind natürlich, jede Firma ist da anders und macht andere Sachen, und überhaupt, was ein Hedgefonds ist, ist ja nicht klar definiert. Also es gibt alle möglichen Fonds. Ein paar Leute, die handeln mit Devisen, und manche Leute finanzieren irgendwie erneuerbare Energieprojekte in der Sahara, und manche shorten eben GameStop. Also es gibt alles Mögliche da draußen, und die Strategien sind unterschiedlich und so weiter. Also ich will das jetzt nicht zu verallgemeinern. Es gab sicherlich ein paar Fonds, und von denen man auch gehört hat, und von denen wurde auch viel berichtet, die viel, viel Geld verloren haben. Und das Problem ist eben, wenn man, sagen wir mal, GameStop geschortet hat bei $20 oder so, gegen GameStop gewettet hat, wenn die Aktie $20 wert war, dann denkt man natürlich, wenn die Aktie dann $100 wert ist oder $200 wert ist, dann hat man natürlich, ist man sich noch sicherer, dass das Ding, dass man auf der anderen Seite von diesem Trade sein möchte, nicht? Wie du gerade sagtest. Also natürlich ist es klar. Das Problem ist einfach, als Fonds muss man auch überleben. Und als Investor, muss man auch den Sonnenaufgang am nächsten Tag wieder sehen. Und es ist sehr gefährlich, etwas zu shorten, wenn man nicht weiß, wo die Reise hingeht. Und also zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie gesagt hätte, gut, bei 100, scheiße, das Ding ist schon 5-mal gestiegen, diese Aktie. Das ist ja der beste Short des Jahres. Da tue ich jetzt mein ganzes Kapital rein. Ja gut, und dann ist die Aktie noch um das Dreifache gestiegen von da. Und dann kann man auch den Laden dicht machen, wenn man sein ganzes Kapital verloren hat. Also es ist richtig schwierig. Es gibt weniger und weniger Leute, die richtig mit Leerverkäufen viel arbeiten, weil es extrem schwierig ist. Es ist eine undankbare Arbeit, weil, wie du angedeutet hast, wird das in der Öffentlichkeit sehr negativ wahrgenommen. In Amerika übrigens genauso wie in Deutschland. Also vielleicht in Amerika sieht man das jetzt manchmal so ein bisschen als ein nötiges Übel an in manchen Kreisen, aber immer noch als ein Übel. Und in Deutschland ist es so, sagen wir noch ein bisschen weiter, ist man noch ein bisschen weiter negativ auf der negativen Seite. Aber ich würde sagen, also für mich persönlich war es jetzt einfach eher so, ich war ein Zuschauer und ich fand das einfach interessant. Ich meine, das sind so Sachen, das sind so psychologische Ereignisse. Man lernt einfach über die Menschheit ein bisschen, wenn man solche Sachen sieht und wie die Sachen manchmal ein bisschen aus den Fugen geraten. Das ist ja kein Beispiel von einem gut funktionierenden Kapitalmarkt. Das ist ja, oder ein gut funktionierenden Finanzmarkt. Erst haben ein paar Hedgefonds Geld verloren und jetzt haben auch viele normale Investoren Geld verloren, die GameStop und diese Aktien gekauft haben, als sie beim Höhepunkt waren. Und die jetzt 75-90% von ihrem Geld verloren haben. Das ist ja auch nicht gut. Also sagen wir mal so, es gibt für jeden Trade einen Gewinner und einen Verlierer und manchmal ist man der Gewinner und manchmal ist man der Verlierer. Und ich würde aber schon sagen, dass über einen längeren Zeitraum mache ich mir eher Sorgen um die normalen Investoren, dass die dann eher auf der verlierenden Seite sind als auf der gewinnenden. Also.
Ja, was ich nur so krass fand an dieser Marktbewegung war ja, dass, also das ist ja nun jetzt schon, wie du schon sagst, 1-2 Wochen her, je nachdem, wann man dann im Markt genau reinguckt, aber erst gingen diese GameStop-Aktien halt nach oben. Das heißt, die ganzen Shorts-Seller mussten dann irgendwann sagen, okay, fuck, ich muss jetzt halt hier irgendwie rausgehen und nehme die Verluste dann mit, muss aber dann meine Long-Position verkaufen. Und das waren dann halt irgendwelche Stocks von Microsoft oder Apple oder Google oder sonst was. Und dann gingen die plötzlich halt irgendwie um 3-4% runter. Ja. Und das war dann für so 1-2 Tage war das ja nur, hatte man irgendwie so das Gefühl von außen, dass es so eine krasse Imbalance irgendwie im Markt kreiert. Und keiner so genau wusste, was passiert jetzt und kann halt so eine, nur durch GameStop und AMC und so, kann das praktisch so ein ganzes Finanzsystem plötzlich crashen lassen. Und das war für mich so ein,
aber für Christian, so 2-3 Tage. Aber Christian, das ist ja gerade, wie du es auch schon sagst, ich meine, es gab ja keinen Crash. Also das Finanzsystem ist ja nicht zusammengebrochen. Das war es war vielleicht in einem Jahr wird sich keiner mehr daran erinnern. Also von den großen Institutionen wird man nicht mehr daran denken. Und das stimmt schon. Also da hast du was war es gesagt? Also viele Firmen haben Geld verloren in diesen 2 Wochen, weil es ein bisschen verrückt war. Nicht, weil sie eben diese Leerverkäufe gemacht haben und gegen diese Aktien gewettet haben, sondern weil sie richtig gute Firmen auch im Portfolio hatten und dann da Geld verloren haben, weil eben, wie gesagt, viele Fonds mussten dann ihre anderen Sachen verkaufen, um eben diese Leerverkäufe zu fanden. Und ich meine, ich viele von meinen Lieblingsinvestitionen, also jetzt, ob es jetzt auf der Venture-Seite ist oder auf Seed oder Angel oder auch hier bei diesen Aktien, sind natürlich Situationen, wo ich eben mit dem Unternehmer oder mit dem Management-Team zusammen eine Partnerschaft habe und so weiter. Und das ist natürlich dann auch kein schönes Gefühl, wenn man ein paar Tage lang große Verluste auf dem Papier sieht, weil eben der Markt irgendwie kurz spinnt. Aber das Schöne an dem Markt ist ja, dass sich das alles wieder korrigiert. Und wenn du jetzt dir die Aktienkurse anschaust, ich meine, viele von diesen Firmen sind ja wieder zu demselben Niveau angekommen, wo sie vorher waren. Also das hat eine Woche gedauert. es war jetzt, ich meine, das ist jetzt nicht irgendwie, ist nicht irgendwie in der Finanzkrise, was in 2008 oder sowas, wo es so richtig großes System, systematische Probleme gab oder sowas. Sowas ist es ja nicht. Das ist so eine Randerscheinung. Also ich mache mir da keine großen Sorgen.
Mal so. Ja, ich finde es einfach nur spannend, was trotzdem das so mit dem Markt macht. Also nun nicht nur von den Zahlen, sondern auch wie Menschen halt über Finanzen vielleicht nachdenken. Ne? Also wenn ich jetzt mal so schaue in anderen Interviews, so die ganzen Robin Hoods dieser Welt und auch in Deutschland gibt es ja da verschiedene Angebote irgendwie mit Scalable Capital und so, dass die ja tausende von Sign-ups hatten in diesen Tagen. Und halt einfach viel, viel mehr Leute plötzlich darüber nachdenken, sich überhaupt damit zu befassen. Also ich würde mal sagen, wenn man vor den letzten drei Wochen die Leute gefragt hätte, was ist ein Short Squeeze oder was ist ein Leerverkauf oder was ist überhaupt, was macht ein Hedgefund Manager? Und wenn man sie jetzt nochmal fragen würde, dann wird gefühlt, also es ist viel mehr Verständnis in der Allgemeinheit auch angekommen zu dem Thema. Und das, also wenn irgendwas Gutes da rausgekommen ist, dann finde ich immerhin, dass die Leute sich damit mal befassen und das nicht nur noch, also ich bin ein relativ langweiliger Investor sozusagen. Ich mache viel einfach nur über ETFs und halt, weil ich ja nun mal LinkedIn arbeite, Microsoft Stock und so weiter. Aber dass halt viel mehr Leute vielleicht auch einfach mal sich mit den Firmen befassen und so ein bisschen da reingehen und dadurch vielleicht auch langfristig so ein bisschen mehr Bewegung einfach passiert. Das, also wie siehst du das?
Und das ist vor allem in Deutschland natürlich was sehr Positives, weil in Deutschland, anders als in Amerika, handeln die meisten Leute nicht mit Aktien oder besitzen auch keine Aktien, nicht wahr? Also wenn du dir anschaust, also der Prozentsatz von dem Haushaltsvermögen, der in Aktien sitzt, in Amerika verglichen mit Deutschland. In Deutschland ist es ein ganz, ganz kleiner Bruchteil dessen, was man in Amerika hat. Und natürlich ist es alles eine ganze andere Gesellschaftsstruktur und so weiter. Und Amerika ist liberaler, also in dem wirtschaftlichen Sinne. Und es gibt viele Gründe dafür. Und die werden wahrscheinlich, die werden auch weiter, hoffentlich auch weiter so bestehen, weil es sind unterschiedliche Länder, unterschiedliche Kulturen und so weiter. Aber es ist schon, glaube ich, eher positiv, wenn Leute mehr darüber nachdenken, über die, welche finanziellen Möglichkeiten es gibt und auch mehr, was bedeutet es eigentlich, ein Aktie zu besitzen? Es bedeutet, dass man einen Teil des Unternehmens besitzt, auch wenn man nur 10 Euro davon besitzt, von einem Multimilliarden-Dollar-Unternehmen besitzt. Man besitzt einen Teil von diesem Unternehmen und es ist, und auch das irgendwie in die Gedankenweise reinzubringen, ist natürlich was Positives. Was eher negativ ist, ist ja, dass die meisten von dieser Aktivität, also auch bei GameStop und so weiter, das waren keine richtigen Investoren, das waren eher Spekulanten, nicht wahr? Also, das waren Leute, wenn du dir diese Reddit-Boards anschaust und so weiter, es waren jetzt nicht irgendwie die meisten von denen, sind nicht Leute, die jetzt irgendwie das machen, was ich probiere zu machen, nämlich, viel Arbeit reinstecken, zu sehen und eine richtige Sicht zu bilden, was macht dieses Unternehmen in 5 bis 10 Jahren und wo geht die Welt hin und welche Produkte müssen die Menschen und gefällt mir das Management-Team und habe ich ein Vertrauensverhältnis mit diesem CEO, mit dem Geschäftsführer oder mit dem Unternehmer oder sowas. Das spielt ja alles gar keine Rolle. Es geht nur darum, geht der Preis morgen höher und wenn ja, dann kaufe ich und wenn nicht, dann verkaufe ich jetzt. Und das ist also einfach so Spekulation in der puresten Weise. Und ich glaube, und Spekulation wird überall, also mit Recht, auch sehr negativ gesehen, wie gesagt. Und in Deutschland lächelt man ja gerne oder schüttelt den Kopf über Spekulation auf der Wall Street und so weiter. Aber es gibt kein reineres Beispiel für so ein Verhalten als bei diesen bei den einfachen Leuten, die mit diesen Aktien handeln. Und es ist also schon wichtig, dass, also gucken wir mal, wie es läuft. Also es kann positive Aspekte haben, aber wenn das jetzt einfach dazu führt, dass Leute den Aktienmarkt wie dem Casino spielen, dann ist das eher negativ. Und wenn wir mal wieder in die Geschichte schauen, nicht wahr? Also 1999 und 2000, war es ja genauso, da haben wir auch einen großen Anstieg gesehen von sogenannten Retail Investors, also von, wie gesagt, Leute wie du, also normale Leute, die Aktien handeln zu Hause in der Garage. Ich sage Garage, weil du hier gerade in der Garage stehst, da haben sie denkt. Und das hat dann auch nachgelassen, als die Blase, als die Tech-Blase dann zu Ende war. Vielleicht ist es jetzt ähnlich, vielleicht gibt es auch wieder einen Crash irgendwann und dann gehen die Leute zurück zu den ETFs und das würde ich den meisten Leuten auch raten. Also ich glaube nicht, dass es Sinn macht, dass die meisten Leute jetzt irgendwie probieren, aktiv individuelle Aktien zu traden.
Ja. Ja, nee, also sehe ich auch ganz genauso. Ich denke mir so immer so, was sind auch andere alternative Konzepte, jetzt einfach nur nicht zu wetten, sondern wo kann man noch investieren? Also ich denke zum Beispiel viel darüber nach, wenn ich irgendein Produkt kaufe, warum nehme ich nicht den Wert, den ich in das Produkt stecke und packe das auch nochmal in die Achse des Unternehmens, weil ich persönlich denke ja oder glaube so viel an das Produkt, dass ich dann ja irgendwie auch das Vertrauen darin habe, dass diese Firma noch weiter existiert und dann vielleicht so Investmentstrategien vielleicht zu fällen. Aber ja, ich bin auch gespannt, wo es da weiter hingeht. Aber lass uns mal über dich sprechen. Wir haben ja gerade schon ab und an mal so kurz angeschnitten und erstmal hat man ja schon mal das Gefühl, du hast ziemlich viel Ahnung. Erzähl doch mal eigentlich, wo du herkommst und wie du zu dem geworden bist, wo du heute bist.
Ja, also ich bin so ein bisschen in Deutschland, ein bisschen in Amerika aufgewachsen, also eher in Amerika. Meine Familie kommt aus Niedersachsen. Ich bin in Texas aufgewachsen. Mein Vater ist Wissenschaftler und in Deutschland würde man sagen, ich habe einen Migrationshintergrund hier in Amerika. Das ist immer ein schönes Wort. Ich bin also so ein bisschen zwischen den Welten aufgewachsen. Ich war hier auf der Schule und auf der Uni und war im Sommer dann oft mit der Familie in Deutschland. Meine Familie, also ein Großteil meiner Familie ist auch noch in Deutschland, wohnt noch in Deutschland. Bin dann hier zur Uni gegangen und habe dann in Deutschland als Berater gearbeitet also ein Unternehmensberater, so klassisch. Und dann bin von dort aus in das Private Equity gewechselt, habe das ein paar Jahre lang gemacht, war dann auf Stanford für mein MBA und dann bin seitdem bei meiner jetzigen Firma und investiere so in alles Mögliche, in Aktienmärkte, in Venture Capital, in junge Unternehmen, Tech-Unternehmen hier in Silicon Valley und auch weltweit.
Okay, lass mal kurz bei der Uni Halt machen, weil du gehst da so eben rüber. Ich habe in Stanford studiert und mein MBA gemacht. Du hast ja auch in Yale, glaube ich, deinen Bachelor gemacht.
Genau.
Das sind ja so wieder so die Top-Unis. Ich habe ja immer das Gefühl, das zieht sich durch meinen Podcast, dass fast jeder Gast an einer dieser Universitäten studiert hat. Aber erzähl mal, wie kam das? War dein Vater Wissenschaftler? War da sowieso auch so der Fokus drauf? Oder wie kam die Entscheidung, an solche Universitäten zu gehen?
Ja, Bildung war in der Familie sicherlich schon immer wichtig. Mein Vater natürlich ist Akademiker, meine Mutter und meine Großmutter waren beide Lehrerin und auch meine Familienmitglieder sonst. Ich meine, das war schon immer ein großer und die Erwartung war schon, dass man richtig die Bildung auch stark darauf fokussiert. Und in Amerika ist ja sowieso, wie alle, die jetzt diesen Podcast hören, werden das schon wissen. In Amerika studieren ja alle. Also das ist jetzt nicht so wie in Deutschland, wo man irgendwie schon früh irgendwie eingeteilt wird und vielleicht zur Haupt- oder Realschule geht und irgendeine andere Ausbildung macht, sondern jeder geht zur Uni. Die Frage ist nur, wie gut ist die Uni und wie renommiert? Und da habe ich wohl im Highschool einiges richtig gemacht. Das ist ja eine sehr... Es ist ja ein relativ schwieriges Auswahlverfahren. Also in der Regel, als ich bei Yale war, waren irgendwie einer aus 20 Bewerbern ist reingekommen. Ich weiß nicht, was jetzt die Zahl ist. Wahrscheinlich ist es ähnlich. Und natürlich hat man dann Unterstützung von der Familie und so weiter. Damals war mir das gar nicht so bewusst, wie schwierig es ist. Ich dachte einfach, ja komm, schick einfach mal Bewerbung rein zu ein paar Unis. Irgendwo wird schon klappen. Und dann hat es einfach relativ schnell geklappt. Und dann bei Stanford, das war ein bisschen anders. Ich meine, da hatte ich vielleicht hatte ich da ein bisschen Glück, aber ein MBA ist ja eher so eine professionelle Station. Also da geht es darum, was hat man vorher gemacht, also professionell, was hat man erreicht, wie gut kann man irgendwie eine Vision präsentieren, wo man sein Leben hinschieben möchte und wo man jetzt in 10 Jahren sein möchte. Und naja, ich meine, da gibt es ja viele Beispiele. Du kennst bestimmt Dutzende von MBAs in deinem Umfeld und das ist dann schon fast so wie eine Bewerbung für einen Job oder sowas. Das ist dann weniger, da geht es dann weniger um eine akademische Ausbildung.
Sag mal, dann wie hast du diesen Switch gemacht vom Unternehmensberater zum Investor? War das für dich schon immer so ein Ziel, dass du gesagt hast, das ist so das, wo ich hin möchte? Oder viele Leute, die diesen Stanford MBA machen, da kann man ja wahrscheinlich die Hälfte der Leute gründen dann irgendwie Firmen oder sind auf jeden Fall irgendwie so eher auf der Seite. Und dann gibt es ja die andere Hälfte, die Investor. War das für dich schon relativ früh klar?
Nee, eigentlich nicht. Also Ich fand den Job als Unternehmensberater fand ich einfach super. Da war ich in München mit Oliver Wyman, eine relativ große Firma, ich glaube dritt oder viertgrößte in Deutschland mittlerweile. Und was wir da gemacht haben, das war nicht so irgendwie so ein paar Strategieslides für den Vorstand basteln oder sowas. Wir waren da richtig tief operativ drin. Wir haben Projekte, neue Initiativen vorangetrieben. Ich war zum Beispiel, als ich im Einzelhandel gearbeitet habe, war ich oft im Geschäft drin und habe mit den Leuten, mit den Verkäufern geredet und Coachings gemacht. Und wir haben Preise, Preisstrategie festgelegt und so weiter. Und also wir waren richtig, ich hatte richtig das Gefühl, ich habe richtig verstanden, wie es sich anfühlt, in einem großen Unternehmen zu probieren, etwas zu bewegen. Und wie schwierig das sein kann. Wie schwierig es ist, überhaupt operativ Sachen richtig gut zu machen. Es gibt viele Investoren, die belächeln so ein bisschen das Operative als irgendwie so, ja, ich meine, E-Mails antworten, so ein paar Slides basteln und so, ist ja eins einfach und wir sind die Schlaueren. Und dieses Gefühl habe ich wirklich nicht. Ich habe viel großen Respekt dafür, wie schwierig es ist, richtig was zu bauen, was aufzubauen und so weiter. Ich wollte aber einfach irgendwie, ich wollte ein bisschen Autonomie, ich brauchte mehr Autonomie und ich wollte irgendwie ein direkter damit mit den Folgen von meiner Arbeit eingebunden werden. Also als Berater ist ja so, man hat ein Projekt, macht das Projekt und dann klickt man wieder weg und geht zum nächsten Projekt beim nächsten Kunden. Und als Investor ist es so, wenn ich mal irgendwo drin bin, dann bin ich richtig drin. Wenn ich irgendwas falsch mache oder wenn ich irgendwie eine falsche Analyse gemacht habe oder was falsch verstanden habe, dann merke ich das auch, weil dann verliere ich in der Regel viel Geld. Und das heißt, da ist eine gewisse Rechenschaft dabei. Und ich wusste schon relativ früh, dass ich eher in die Richtung wollte. Und also einfach so rein technisch von den Aufgaben her ist das ein relativ einfacher Schnitt gewesen, weil so unterschiedlich ist das ja alles nicht. Also man denkt über das Geschäfte nach, über die Strategie, über den Marktumfeld und so weiter. Das sind alles so dieselben Gedankenprozesse, nur eben ein bisschen anders angesiedelt. Und ich habe innerhalb von 6 Monaten als Investor habe ich dann meine alte Beratungsfirma angeheuert für ein Projekt. Also ist man dann ein bisschen auf der anderen Seite, ist eher Kunde als Berater. Aber es war relativ einfach.
Okay, und wie hast du dann Maverick Capital, wie hast du die ausgewählt? Ist das auch so ein Prozess gewesen, wo du gesagt hast, okay, die Investments sind relativ spannend, weil ich habe im Vorfeld für den Podcast mal so ein bisschen versucht zu recherchieren. Die ist ja sehr so sagenumwoben, oder wie sagt man, also so, da gibt's nicht viel Information, ne? Die Internetseite sieht so ein bisschen aus wie 1995 einmal gebaut, sorry. Ja. Aber seitdem nicht so richtig abgedatet.
Genau, in dem Jahr wurde sie wahrscheinlich auch gebaut.
Ja, genau. Und da fragt man sich so halt nur so ein bisschen so, wie wird die Entscheidung da auch getroffen? Weil wenn du hier im Silicon Valley bist, dann denken ja viele Leute drüber nach, okay, ich mache jetzt hier irgendwie Excel-Listen und guck halt, welche Firma hat gerade eine Series B schon gemacht oder will ich in die A-Runde rein oder so. Wie war da für dich der Auswahlprozess?
Ja, also erstens, wir haben noch eine zweite Webseite für Maverick Capital Ventures. Das ist für unser Venture-Teil. Und da kannst du viel mehr Informationen finden, weil natürlich, wie alle anderen Venture-Firmen, wollen wir auch, dass Leute wissen, wer wir sind und mit wem wir schon zusammenarbeiten und so weiter und so fort. Also kannst du dir später mal anschauen. Ehrlich gesagt, das ist ja ein relativ kleiner Markt. Also man weiß so ungefähr, was die großen Firmen sind. Und Maverick hat einen sehr guten Ruf. Als Firma, die nicht nur sehr erfolgreich ist und schon immer war, also über viele Jahrzehnte lang und in dieser Branche, viele Firmen, die überleben nicht länger als ein paar Jahre. Also wenn man es überhaupt geschafft hat, ein paar Jahrzehnte dabei zu sein, dann weiß man schon, dass man erfolgreich war.
Ja. Die gibt's schon richtig lange, ne? Und ich glaube, ihr macht irgendwie im Anfang Schnitt 90er, irgendwie fast 14% pro Jahr im Schnitt über den gesamten Zeitraum. Das ist ja Wahnsinn.
Ja, es waren, also wir haben wir haben schon was vorzuweisen. Wir haben schon was Richtiges geschafft. Aber was noch wichtiger ist als, sagen wir mal, der Erfolg ist, es gibt wenige Investmentfirmen, die einen richtigen Sinn dafür haben, für Unternehmenskultur, für auch irgendwie ein richtiges Wertesystem haben. Und und Maverick ist eins von diesen Firmen. Und der Gründer, der ist ein Mensch mit höchster Integrität, und diese Werte, also von Respekt und von und auch irgendwie von irgendwie auch einer gegenseitigen, weiß nicht, eine Menschlichkeit, die es einfach in der Industrie eben wenig gibt. Das zieht sich so durch die ganze Firma fort und das wusste ich eben alles so vorher schon. Und ich habe dann ein Praktikum gemacht mit der Firma, als ich bei Stanford war, und das ging gut und ich bin gut mit den Leuten ausgekommen und so weiter. Und dann war das eine relativ einfache Entscheidung. Und ich wollte ja, wie gesagt, ich wollte Tech machen und ich wollte auch mit der Zeit, also über einen längeren Zeitraum auch Venture machen und Seed und so weiter. Und ich konnte eben, bei Maverick konnte ich ein bisschen davon allem machen, weil wir machen, wie gesagt, wir handeln mit Aktien, wir machen viele IPOs und so weiter, und jetzt auch diese SPACs, die es jetzt gibt. Und wir machen Venture, also wir machen so die gesamte Breite, und als Technologieinvestor hat man da viel Freiheit und kann viele verschiedene Sachen anschauen, und das war ein guter Fit.
Und wie ist das so im Moment, wenn man auf den Markt guckt? Hat man ja so das Gefühl, es gibt sehr, sehr viel Geld und es gibt so ein paar eben von diesen Top-Investoren. Ich meine, der gehört ja auch dazu, aber wie differenziert man sich da so gegenüber Sequoia oder Andreessen Horowitz und so, wo irgendwie gefühlt dann jeder diesen Namen irgendwie auf seinem Cap-Table haben will? Seid ihr auch auf dem Level? Ich bin ja wirklich so ganz minimal involviert in diesen Bereichen, deswegen interessiert mich einfach nur, wie man da mit rankommt an die großen Deals.
Ja, auf der Venture-Seite, also du meinst das wirklich auf der Venture-Seite, an den Aktienmärkten ist es ein bisschen anders.
Klar.
Auf der Börse ist es ein bisschen anders. Ja, es ist schon, jede Firma hat da ihre eigene Strategie. Was ja interessant ist, ist, dass Maverick, wie gesagt, Maverick macht ja schon seit Jahrzehnten Venture Capital. Also wir sind jetzt nicht irgendwie eins von diesen neuen kleinen VC-Fonds, die jetzt probieren, da was aufzubauen. Also wir sind schon ewig lang dabei. Und jede Firma hat so ihre eigene Strategie, wie sie sich positioniert. Und bei Maverick war das lange Zeit etwas, was wir eher, ich will nicht sagen, im Geheimen gemacht haben, aber schon eher, wir waren jetzt nicht so die PR-Monster oder sowas. Wir waren da eher so, wie Benchmark früher war. Benchmark ist eine sehr renommierte Firma. Benchmark hatte, glaube ich, früher gar keine Webseite. Und wir auch nicht. Unsere Webseite haben wir vor 2 Jahren oder sowas ins Internet gestellt. Also wir haben das jahrzehntelang gemacht und haben nur Deals gemacht oder konnten nur Deals machen, weil wir so einen guten Ruf hatten mit den Unternehmern, mit denen wir arbeiten an. Und wir haben dann immer neue Deals bekommen, weil die Unternehmer haben dann eben, die hatten dann mal einen Freund, der eine Firma angefangen hat, und die haben denen gesagt, schau mal, du musst mal die Maverick-Leute anrufen. Die waren bei mir super, als ich meine Firma gegründet habe und so weiter und so fort. Und wir hatten eben auch, ich glaube, wir haben eben, wir hatten ein paar, ich glaube, wir haben schon ein paar Sachen, die andere Firmen nicht haben, die selbst die ganz große Firmen nicht haben. Und das beste Beispiel ist vielleicht, dass unsere Kapitalbasis eine andere ist. Also wir haben eine Fondsstruktur, die sehr ungewöhnlich ist, die nämlich kein sagen wir mal, Verfallsdatum hat, so kann man das mal sagen. Also die meisten Venture Capital Fonds, Da haben die Investoren 5 bis maximal 10, aber meistens eher 7 Jahre Zeit, das Geld zu investieren. Und dann ist der Fonds quasi vorbei. Und dann müssen sie irgendwie das ganze Geld wieder zurückgeben zu ihren Investoren, weil sonst kriegen die Investoren keine Rendite. Und unser Fonds ist so angelegt, dass wir de facto bis zur Endzeit mit unseren Unternehmern zusammenarbeiten können. Wir müssen nie verkaufen. Also wenn du, Christian, jetzt eine Firma gründest und es läuft nicht so gut oder es läuft sehr gut, so oder so, aber du möchtest irgendwie kein IPO machen oder möchtest nicht an eine andere Firma verkaufen, du möchtest einfach 20 Jahre lang deine Firma weiterleiten. Wir können die ganze Zeit damit dabei sein. Und fast keine andere Firma der Welt, also kein anderer Investor der Welt kann das Gleiche sagen. Also das ist schon etwas ein bisschen Unterschiedliches. Und wir haben natürlich auch, das zeugt auch eher davon, also in der Regel ist es so, dass für die meisten Firmen ist das egal, weil es gibt einfach viele Übernahmen, es gibt IPOs und so weiter. Also es gibt immer, es kommt sowas wie selten vorkommen, aber es zeugt eher von unserer sehr, sagen wir mal, einer sehr langfristigen Perspektive und dafür, dass wir eben sehr geduldig sind und auch wirklich sehr committed sind. Also wir sind wirklich, wirklich drin. Wenn wir eine Partnerschaft haben, dann sind wir wirklich drin bis zum Ende, egal wo oder wann das ist. Und dann, ich meine, das andere, was uns natürlich auch ein bisschen, sagen wir mal, von den Andreessen oder von Sequoia, was uns da von denen ein bisschen unterscheidet, ist aber eben, dass wir eben auch diesen großen Aktienteil haben. Also wie gesagt, dass wir Milliarden Dollar in den Aktienmärkten haben, und das heißt, wir kennen die Führungsfiguren und Vorstand von all den großen Firmen, von Salesforce bis Microsoft bis, also natürlich, also nicht nur in Tech, sondern in allen anderen Gebieten. Und wir haben in den letzten Jahrzehnten Milliarden von Dollar an diese Großbanken bezahlt, die ja unsere Partner sind auf der Wall Street. Und das sind also Ressourcen, die wir und auch ein Wissen, das wir nutzen können, um unseren Unternehmer zu helfen. Wenn jetzt ein Unternehmer zum Beispiel sich entscheidet, mache ich jetzt noch eine Growth Round oder mache ich ein IPO oder mache ich ein SPAC oder so, und so weiter. Also wir kennen alle, wir haben das schon zigmal gesehen, wir können unsere Unternehmen mit den Banken verkuppeln, wir können etc. Also wir können diesen ganzen Prozess ganz eng begleiten und unsere Unternehmen wissen, selbst wenn sie dann mal an die Börse gehen, heißt das nicht, dass unsere Zusammenarbeit vorbei ist, wie es bei vielen anderen der Fall sein würde. Also, nein, wir können auch 10 Jahre später immer noch eben die Aktien des Unternehmens besitzen. Also wir können, wie gesagt, sehr langfristig Partner bleiben.
Cool. Du hast gerade schon zweimal angesprochen, und für die Leute, die das noch nicht wissen, kannst du noch mal ganz kurz erzählen, was so ein SPAC ist? Weil das ist vielleicht nicht jedem bewusst.
Ein SPAC ist einfach eine andere Form von IPO, wo statt, dass man irgendwie einen klassischen Börsengang, diesen klassischen Prozess durchgeht, man wird quasi übernommen von einer existierenden börsennotierten Firma, die nur dafür aufgebaut ist, um andere Firmen zu kaufen, also die sonst kein Geschäft hat. Das ist quasi nur ein Haufen Geld, der börsennotiert ist. Das ist, glaube ich, die einfachste Weise, das zu erklären, aber ich glaube, mittlerweile haben die meisten schon davon gehört. Und jetzt gerade ist es so ein bisschen der wilde Westen von den Finanzmärkten. Es gibt hunderte von den Dingern, manche von den Investoren, die dahinter stecken, sind sehr, sehr gut, manche sind sehr, sehr schlecht. Es wird sicherlich viel Geld zerstört werden über die nächsten paar Jahre bei diesen SPACs, und es werden auch ein paar richtig gute Firmen an die Börse kommen durch so SPACs. Und es gab schon ein paar gute dabei. Gucken wir mal. Also ich weiß nicht, es kann gut sein, dass das dann irgendwann reguliert wird von den Behörden. Weil manche Sachen sind dann noch ein bisschen diskutabel, was jetzt so Marktnormen und so angeht. Aber es ist jedenfalls ein großer Faktor jetzt gerade in den Kapitalmärkten.
Ja, ich finde das immer spannend, wenn es da so neue Wege gibt. Bevor wir über Silicon Valley und die aktuelle Situation so sprechen, habe ich noch eine Frage auf deinem Lebenslauf, weil man sieht das so ein paar Mal irgendwie, dass da was steht von irgendwie Peace im Irak und Counterterrorism Operations und so. Was hat das mit deinem Lebenslauf zu tun? War das einfach so ein Interesse, was du nebenher gemacht hast? Oder was hat es damit auf sich?
Ja, das waren so ein bisschen die Interessen von früher, als ich auf der Yale war. Da war das so akademisch eher so mein Fokus. Und vergiss nicht, das war jetzt irgendwie 2004 bis 2009 oder so, da war ich auf der Uni. Und da war ja das Thema des Tages sozusagen, diese misslungenen Abenteuer im Nahen Osten, nicht wahr? Und das vergessen wir jetzt alle schon, aber damals ging alles nur um Sicherheit, um Irak, Afghanistan und so weiter, also Bombenanschläge in London und bla bla bla. Und ich fand das wahnsinnig interessant. Interessiere mich sehr für Politik und das ist jetzt nicht mehr so das wichtigste Thema, was jetzt mit dem Terrorismus passiert, vor allem jetzt gerade mit Corona. Und für mich natürlich persönlich, also ich bin ein überzeugter Transatlantiker und wo ich jetzt irgendwie vor allem viel lese und worüber ich viel nachdenke, ist einfach so der Zukunft von den transatlantischen Beziehungen zwischen Deutschland und Amerika oder zwischen Europa und Amerika und was man da tun kann, um diesen Konsens zu erhalten, der jetzt in manchen Aspekten ein bisschen zerbröckelt, weil eben wir eben uns weiter und weiter weg von dem Kalten Krieg und vom Zweiten Weltkrieg bewegen, und die Leute vergessen einfach so ein bisschen was die Lektionen von diesen Konflikten. Naja, also ich suche noch Wege, mich da mehr zu engagieren und irgendwie damit zu wirken. Schauen wir mal, was dabei rauskommt.
Und wo siehst du dich da so in die Richtung gehen? Also was motiviert dich da? Also bleibst du schon immer auf der Investorenseite oder willst du irgendwann, du sagst gerade, dich interessiert die Politik oder also sind das so Bereiche, in denen du dich dann irgendwann sehen könntest?
Ja, also nicht Politik jetzt. Ich werde jetzt nie irgendwie, weiß nicht, mich für einen Kongress bewerben oder irgend sowas. Das ist nicht so mein Ding. Ich meine einfach so, als Bürger sollte man sich für die Politik interessieren, oder? Also hoffentlich tut ihr alles irgendwie irgendwo. Und die Frage ist dann immer, welche Themen jetzt dich besonders ansprechen. Wie gesagt, ich arbeite so nebenbei an einem Non-Profit. Das ist immer noch Irak befasst, weil ich war früher mal da und kenne ein paar Leute da und so. Und da gibt es einfach ein paar wichtige Projekte, die man anpacken sollte. Und ich würde gerne auch immer, egal was ich jetzt mit meinem hauptberuflich mache, auch gerne andere Wege finden, Ähnliches irgendwie in Bezug auf Deutschland oder auf der deutsch-amerikanischen Beziehung zu machen. Da gibt es auch verschiedene gute Organisationen da draußen, wie die Atlantikbrücke und ACG. Und es gibt noch immer noch so eine Marshall-Organisation, also von dem Marshall-Plan damals noch überbleibend. Also es gibt verschiedene Wege und sowas würde ich gerne irgendwann mal anpacken. Das wäre interessant. Und beruflich, das weiß man nie. Ich meine, das passiert relativ oft, dass Investoren jetzt weiter zur unternehmerischen Seite gehen oder andersrum. Ich sehe mich aber in den nächsten Jahren schon eher als Investor und ich finde, vor allem gibt es da einfach so ganz spannende Sachen, die jetzt gerade passieren. Ich glaube, ich auch in Deutschland oder auch zwischen Deutschland und Amerika. Und da probiere ich mich gerade ein bisschen einzuarbeiten. Ich finde einfach, dass gerade viel los ist und wir haben, glaube ich, bei meiner Firma nicht genug in Europa gemacht und nicht genug in Deutschland gemacht. Und da möchte ich gerne was bewegen, was Neues machen.
Okay. Bevor wir über diesen Unterschied Deutschland-USA noch mehr sprechen, auch gerade aus Investorensicht, will ich noch mal gerade kurz über Silicon Valley sprechen, weil das ist ja hier Silicon Valley Update. Man liest das ja gerade immer jetzt so, dass das ganze Talent irgendwie das Valley verlässt und jeden Tag gibt es irgendeinen neuen Artikel. Yelp hat jetzt sein Büro zur Vermietung freigegeben, habe ich gestern gerade gelesen. Und große Tech-Firmen verlassen irgendwie mit dem Headquarter des Silicon Valley und ich persönlich denke immer so, warum sollte man hier wegziehen? Es ist irgendwie der perfekte Ort. Gestern waren wieder fast 20 Grad. Wir waren ja den ganzen Tag am Strand im Anfang Februar. Aber trotzdem ist das ja schon irgendwie, was gerade passiert, ne? Dass viele Leute halt sagen, okay, ich werde jetzt für immer von zu Hause arbeiten können. Ich ziehe jetzt nach Hawaii oder ich ziehe jetzt nach, keine Ahnung, viele, die ich kenne, sind irgendwo in Tahoe oder in Aspen und fahren halt dann zwischen den Meetings irgendwie Ski. Glaubst du, dass das Silicon Valley schon wieder zurückkommt zu dem, wie es mal war? Also dieses Krasse, dass alle hierher kommen und jeder hier ist? Oder glaubst du, dass es schon eher so ein Hybridmodell sein wird? Oder wie siehst du das?
Ja, Christian, Hawaii und Skifahren verstehe ich auch. Da bin ich sofort zu haben. Aber das sind ja eher Reichleute, die mal Urlaub machen und so tun, als wenn es kein Urlaub wäre. Und die kommen alle irgendwann zurück, bin mir ziemlich sicher. Ja, klar, es gibt ich glaube, Silicon Valley verliert Marktanteil, auf jeden Fall. Und das ist schon ja auch gut so, weil es gibt viele talentierte Leute, die nicht in Kalifornien leben. Also warum nicht? Und das ist jetzt in Texas oder in Berlin oder in Madison, Wisconsin oder Florida, dass mehr passiert, ist ja schön, ist gut für die Gesellschaft und alles entwickelt sich weiter und so weiter. Ich kenne aber noch keinen, der Silicon Valley verlassen hat, weil er dachte oder weil sie dachte, dass er irgendwo anders was irgendwas Größeres machen kann. Ich kenne viele Leute, die haben vielleicht anderswo was aufgebaut und haben dann gesagt, ja, ich muss jetzt nicht mal zu Silicon Valley ziehen. Und ich kenne Leute, die haben Silicon Valley verlassen, um irgendwo besser zu leben. So, oh, Mieten sind viel zu teuer, die Steuersätze sind viel zu hoch, dann gehe ich mal nach Texas oder sowas. Ja, das gibt es. Aber ich kenne keinen Unternehmer, der gesagt hat, ich kann es hier nicht erreichen, aber wenn ich nach Texas ziehe, dann wird es richtig groß, weil da sind die richtig schlauen Leute und da ist die richtige Infrastruktur. So ist es nicht. Also die Gründe, warum Leute wegziehen, die haben mit der Anziehungskraft von dieser Gegend und von der Macht von diesem Netzwerk, die haben damit wenig zu tun. Die haben eher mit anderen Gründen zu tun. Und das heißt für mich jedenfalls, ich glaube schon, dass das, tot gesagte Leben länger. Ich glaube schon, dass wir dass sich nicht so viel verändern wird in den nächsten Jahren hier. Bin ich jedenfalls optimistisch, ich wohne ja auch hier. Also, was soll ich sonst sagen? Ich packe schon meine Koffer, Christian.
Ja, ja, ja. Nee, aber ich finde das ja wirklich, es gibt ja da wirklich so total verschiedene Ansätze. Ne? Ich hatte jetzt vorletzte Woche so ein Clubhouse gemacht mit vergangenen Podcast-Gästen von mir, und da haben wir halt darüber gesprochen, und viele von denen haben halt vorher auch gesagt, so, boah, ich könnte niemals immer von zu Hause arbeiten, und auf jeden Fall muss man innerhalb von, man sagt ja immer so dieses sit within 7 feet, also irgendwie so im Umkreis von 2 Metern müssen Teams halt wirklich eng zusammensitzen, und ich persönlich glaube das auch, dass wenn man halt ganz eng aufeinander sitzt und ganz direkt den Draht zueinander hat, dass man schon eine größere Innovationskraft halt hat, als wenn man halt immer nur ab und an sich über Zoom oder Teams oder was weiß ich was zusammen telefoniert. Ja. Und ich glaube auch, dass bestehende Teams sicherlich sehr gut funktionieren, weil halt bestehen oder Leute, die in der gleichen Firma schon lange arbeiten,
das Vertrauen. Man hat das schon, es ist ja die Basis von jeder Organisation ist ja Vertrauen, gegenseitiges Vertrauen. Genau. Und das Vertrauen muss man irgendwie aufbauen. Und das ist sehr schwierig, das per Video zu machen. Und das sehen wir auch, ich glaube, in der Firma, und das habe ich schon von vielen gehört, dass es geht, die ersten paar Monate, da hat jeder sich gefreut, dass es so gut ging. Und mit der Zeit zerbröselt dann alles ein bisschen. Irgendwie ein paar Leute in meiner Firma habe ich jetzt schon seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Und mit denen habe ich gleich, keinen Anlass, mit denen regelmäßig zu reden. Und es ist ganz klar, dass diese Beziehungen dann irgendwie auch darunter leiden. Und ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, eine neue Firma anzufangen, ohne irgendwie regelmäßig, also richtig persönlich mit meinen Mitarbeitern in Kontakt zu haben. Das geht, glaube ich, nicht. Und ich glaube, es wird auf jeden Fall mehr Flexibilität geben. Aber ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie große Büros jetzt verschwinden. Das ist einfach, dieser Kontakt ist zu wichtig. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht wird alles ein bisschen dezentraler. Also statt, dass man irgendwie jetzt 2 Offices hat, ein großes Office hier und dann irgendwie ein kleines Office in New York oder irgend sowas, dass man vielleicht jetzt sagen wir mal 6 Offices hat, weil die Leute eben gerne woanders leben wollen. Und man braucht dann einfach so kleinere Ballungszentren überall, wo dann die ganzen Angestellten zusammenkommen können. Kann ich mir vorstellen, aber es wird immer noch Büros geben und es wird immer noch größere Büros geben und die größten Büros mit den wichtigsten Mitarbeitern, viele von denen werden immer noch in Silicon Valley sein.
Ja. Nee, glaube ich auch, absolut. Dann lass uns mal über diese Unterschiede von Deutschland und USA sprechen. Wir hatten ja im Vorfeld schon abgesprochen, dass du da auch eine besondere Sicht hast, gerade aus Investorenseite. Man sieht ja jetzt so den einen oder anderen großen Exit auch in Deutschland. Ne? Also Flaschenpost wurde ja gerade irgendwie für 1 Milliarde von der Oetker-Gruppe gekauft. Oder jetzt ist die Auto-1-Gruppe an die Börse gegangen. Und ich habe das erste Mal, sind so Milliardäre aus so einem Exit entstanden in Berlin. Und das macht ja schon viel auch mit dem Markt, dass auch viel Kapital vielleicht wieder zurückgeht und so. Und da sich so viel entwickelt. Wie ist da so deine Sicht?
Ja, ich finde, das ist ja gerade gut zusammengefasst. Also ich finde das alles extrem spannend. Ich habe das Gefühl, dass der Markt in Deutschland jetzt endlich eine gewisse Reife erreicht hat oder fast da ist. Und man hatte früher mal gesagt, ja, Berlin, was war der Satz nochmal? Berlin is where
young people... sexy?
Nee, das nicht. Berlin is where young people go to retire.
Oh, okay.
Weil das Gefühl war immer, ja, es ist eher so ein Lebensstadt. Leute gehen hin und tun so, als wenn sie ein bisschen was coden. Aber wer hat jemals richtig in Deutschland richtig Geld verdient in einem Startup? Zalando vielleicht. Also es gibt diese Rocket-Internet-Geschichten, aber das war schon mal alles. Viel mehr gab es nicht. Und das verändert sich jetzt richtig. Und das wird, glaube ich, und das ist jetzt nicht so, das ist nicht linear. Wenn das jetzt einmal richtig abhebt und es gibt mehr Exits und es gibt mehr größere Growth Runs und sowas. Das geht dann, das beschleunigt alles, weil dann, wie gesagt, dann gehen mehr Studenten, lernen dann zu coden und mehr Leute gehen dann rein und es geht dann irgendwie, dann fängt dieser Flywheel, dieser Zyklus, der beginnt dann und dann wird es, glaube ich, auch immer sich immer weiterentwickeln. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass die Szene auch irgendwie ihre eigenen Verhaltensmuster etabliert hat. Also zum Beispiel Clubhouse, hast du mir das, glaube ich, geahnt? Irgendjemand hat mit mir vor ein paar Wochen darüber geredet. Und als ich davon gehört habe, von einem Deutschen, hatte keiner von meinen Freunden in Silicon Valley oder in Amerika, hatte je das Ding benutzt. Aber in Deutschland war das schon relativ groß. Und ich merke jetzt schon, ich kriege dauernd verschiedene Invites zu irgendwelchen Chats und so weiter. Und das ist schon interessant, dass diesmal eher so in Deutschland, jedenfalls außerhalb von Amerika, richtig, richtig angefangen hat. Und also die Firma ist natürlich amerikanisch, aber irgendwie das Produkt hat da richtig Traction gefunden und ist dann, sagen wir mal, zurück nach Amerika gekommen. Und ich glaube, das ist auch ein Zeichen so für wo die Welt hingeht. Das finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Und das ist also auf der Venture-Seite ist es so. Ich glaube, wenn ich das mal ist weiter das Große und Ganze sehe, würde ich sagen, dass amerikanischen Investoren, und ich bin ja so ein halb amerikanischer Investor, ich bin auch so ein halb deutscher Investor, aber amerikanischen Investoren, ich glaube, da ist es schon, sie würden, haben schon so eher, vielleicht eher negativ, eine eher negative Sichtweise von Deutschland als Standort. Und natürlich das Gefühl ist ein bisschen, dass Deutschland langsam ist, wenig innovativ. Also vor allem natürlich, was jetzt Digitales angeht, aber auch insgesamt einfach die großen, zum Beispiel die großen deutschen Autofirmen waren zu spät bei der ganzen Elektromobilität und Tesla hat den allen den Rang abgelaufen und so weiter. Und ich glaube, dazu kommen auch diese ganzen Skandale und das irgendwie ganz oben in der deutschen Wirtschaft, da ist irgendetwas faul. Oder jedenfalls ist das, glaube ich, die Wahrnehmung. Und wir denken jetzt mal an, da gibt es ganz viele Beispiele, also Volkswagen mit dem Dieselskandal, Siemens hatte diese Affäre, Bestechungsaffäre, Bayer, also das Pharmakonzern hat Monsanto gekauft, das war wahrscheinlich das schlechteste Deal aller Zeiten. Die haben hunderte Milliarden Dollar haben sie damit verprasselt und haben alle möglichen Zweifel angezeigt und haben, es gibt alle möglichen Probleme damit. Die Deutsche Bank ist irgendwie seit 10 Jahren permanent vorm Bankrott und dann hatte man die ganzen bayerischen Landesbanken und so weiter in der Finanzkrise, die waren alle schlechter dran als die amerikanischen Banken. Also was irre ist, weil Deutschland eigentlich kein Finanzstandort ist. Ich weiß nicht, wie die das geschafft haben. Und dann Wirecard ist das beste Beispiel jetzt gerade. Ich meine, das war wahrscheinlich der größte Betrug der deutschen Geschichte. Nicht wahr? Das war das Aushängeschild von der deutschen Digitalisierung. Und das ist jetzt null wert, null Dollar wert. Und als Deutscher ist mir das alles extrem peinlich. Und da fragt man sich schon, also ich meine, im Mittelstand wird ja so solide gewirtschaftet und die Startup-Szene ist so interessant und was ist denn da eigentlich los? Also in den obersten Rängen. Und irgendwie schleichende Korruption oder einfach nur Selbstüberschätzung oder ich weiß nicht, was dahinter steckt. Aber das hilft natürlich dem Land insgesamt nicht, dass es dann einfach eine Blamage und solche Sachen geschehen. Ich denke einfach, dass was auf jeden Fall, was das Land gut gebrauchen könnte, ich glaube, was Amerika auch gut gebrauchen könnte, ist einfach mehr Mut und mehr Mut für große Projekte, große Ziele. In der Vergangenheit, als ich vor 5 bis 10 Jahren in Berlin war, da hatte ich immer das Gefühl, dass die deutschen Unternehmer irgendwie die Ziele einfach ein bisschen weiter nach unten gesteckt haben, verglichen mit den Amerikanern. Also die amerikanischen Unternehmer, die reden immer darüber, dass sie die ganze Welt nicht besiegen wollen, aber ich weiß nicht, wie man es sagen würde, die ganze Welt übernehmen wollen oder so. Und bei den Deutschen ist dann immer so, ich möchte diesen Kundenteil in diesem Teil von Deutschland möchte ich irgendwie bedienen. Das war einfach ein riesiger Unterschied. Und ich glaube, das verändert sich jetzt ein bisschen. Und ich hoffe, dass sich das auch sonst wo in der Gesellschaft auch verändert, dass man einfach Veränderungen ein bisschen mehr willkommen heißt.
Ja gut, aber ich meine, man muss ja faires halber auch sagen, der Amerikaner mit englischer Sprache hat es natürlich auch einfacher, global direkt mal sein Produkt auszurollen, wohingegen du in Deutschland startest und erstmal dich auf den deutschen Markt fokussiert hast, ist vielleicht etwas schwieriger. Ist generell
Christian, die meisten Deutschen reden besser Englisch als ich. Seien wir mal ganz ehrlich.
Ja, nee, aber trotzdem dieses Mindset und auch so groß zu denken und auch diese Investments zu tätigen, ne? Man sieht das ja so, wie die amerikanischen Firmen so Sales-Mannschaften ausrollen und dann einfach so richtig krass in den Vertrieb gehen und in den Märkten. Das sind ja Sachen, die vielleicht die viele Deutsche vielleicht so, solche Organisationen, dass man das irgendwie das Wissen nicht hat oder das nicht so aufbauen will. Ja. Oder das Risiko vielleicht, wie du sagst. Aber ich finde das trotzdem sehr spannend.
Das stimmt alles natürlich, aber ich denke, das beschränkt sich ja nicht nur auf die Unternehmer. Also zum Beispiel, als ich beruflich in Deutschland war, als Berater, das war 2010 bis 12, da war eins von den großen Themen zum Beispiel Stuttgart 21. Das war dieses große Bahnprojekt in Stuttgart.
Wo sie, glaube ich, immer noch gebaut, ne?
Ja, wahrscheinlich schon. Und dann natürlich diese ganze Blamage mit dem Berliner Flughafen und so weiter. Also es gibt viele Beispiele dafür, dass die Gesellschaft. Und wie gesagt, in Amerika ist es besser, aber nicht so viel besser. Ich würde sagen, im Westen generell ist es ein Problem. dass wir irgendwie, man hat das Gefühl, wir sind nicht mal imstande, große Projekte richtig anzupacken und durchzuführen. Und das ist ein Problem von, vielleicht ist das ein Organisationsproblem und so weiter, aber es ist auch einfach ein Problem von, wie sind wir gewillt, Veränderungen zu akzeptieren und das auch irgendwie, und nicht davor zurückschrecken, einfach vieles zu verändern. Und ich glaube schon, dass da irgendwas irgendwie in der Kultur und in der Denkweise drin ist. Wie gesagt, überall im Westen. Und wenn ich reise viel in China und Indien für die Arbeit und da hat man einfach ein ganz anderes Gefühl. Und ich glaube, wir müssen einfach ein bisschen davon auch wieder zu uns zurückholen.
Ja, ja. Du hast ja nun in beiden Märkten gelebt, du hast auch in beiden Märkten gearbeitet, lebst aber natürlich gerade jetzt im Moment in San Francisco. Glaubst du schon, dass du irgendwann auch nochmal langfristig in Deutschland lebst oder glaubst du schon, dass das hier weiterhin deine Heimat bleibt?
Ja. Man weiß es ja nie, wenn Trump 2024 als Präsident wiedergewählt wird, dann kann ist ja alles möglich.
Auch wenn man nicht, ja.
Ich habe auf jeden Fall vor, viel mehr Zeit da zu verbringen in der Zukunft. Die letzten paar Jahre war es zu wenig und ich vermisse immer vieles davon. Die Schokolade kann man mittlerweile auch hier kaufen, aber es gibt ja auch andere Aspekte der deutschen Kultur, die man hier nicht so leicht kriegt. Und also ob ich da jetzt mal jemals wieder richtig hinziehen würde, ich meine, wer weiß. Man nimmt das immer so ein Jahr nach dem anderen. Ist alles möglich.
Ja. So, vielen Dank für die ganzen Einblicke. Super spannend, das mal aus deiner Perspektive zu sehen. Man kann dir vielleicht bei LinkedIn folgen oder so.
Ja, auf jeden Fall.
Vielen Dank auf jeden Fall, dass du dabei warst.
Ja, danke, Christian. Hat Spaß gemacht.
Ja, mach's gut, ne? Ciao.
Alles Gute.
Das war es mit der Folge mit Sören Suthoff. Zum Schluss wie immer noch ein kurzes Dankeschön an mein Team. Audio und Produktion von Christian Weiß und Editorial Support von Lisa Schmidt. Vielen Dank euch und du und ich. Wir hören uns dann wirklich hoffentlich wieder in 2 Wochen. Bis dahin, ich freue mich.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.